Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich bin es verdammt nochmal leid, mich dafür entschuldigen zu müssen. Das ist der größte Erfolg.
Die Grünen haben gerade einen Parteitag mit vielen umstrittenen Beschlüssen hinter sich.
Feiern als gemeinsamen Erfolg von Grünen und Klimabewegung.
Da geht es gleich in Berlin in den nächsten Ampelkrach.
Strompreise sind explodiert, wir haben die ersten Insolvenzen.
Die FDP will durchsetzen, dass mehr als 2 Atomkraftwerke hier bei uns in Deutschland am Netz bleiben.
Wir haben Industrie, die Produktion runterfährt. In dieser Situation Kapazität aus dem Markt zu nehmen, ist das völlig falsche Signal.
Michael Kruse von der FDP. Wir hören aus Berlin schon das Wort Regierungskrise. Ein erstes Schlichtungstreffen im Kanzleramt gestern ist ohne Erfolg geblieben. Worum es genau geht in diesem Krach und welche Rolle Olaf Scholz dabei spielen könnte, das habe ich mit Ann-Kathrin Büsker besprochen. Und der Parteitag der Kommunistischen Partei in China. Präsident Xi Jinping will seine Macht da weiter festigen und er will vor allem weiter an der Spitze bleiben. Wo es da Probleme geben könnte, das hat mir Benjamin Eisel erklärt. Hören wir im Teil 2 heute. Alles an diesem 17. Oktober 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, wir sind erstmal in der Bundespolitik. Grüne und FDP streiten wieder einmal über die Atomkraftwerke und über die Frage, wie viele AKW in dieser Energiekrise am Netz bleiben sollen. Auslöser dieser aktuellen Kontroverse war der Parteitag der Grünen am Wochenende in Bonn. Ann-Kathrin Büsker hat den für uns verfolgt. Hallo Ann-Kathrin.
Hi.
Ann-Kathrin, wie haben sich die Grünen da präsentiert in Bonn?
Als eine Partei, die in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen will. Also Verantwortung ist, glaube ich, das Wort, was bei diesem Parteitag am meisten benutzt wurde. Wenn man dann Trinkspiel zu gemacht hätte, hätte man den ersten Tag, glaube ich, nicht überlebt. Spaß beiseite, es sind natürlich irgendwie schwierige Zeiten für die Grünen, die in vielen Grundsatzfragen unter Druck geraten. Also sei es jetzt in der Energiepolitik, wo sie gerade Kohlekraftwerke aus der Reserve holen und LNG-Terminals bauen. In der Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine. Sie sind eigentlich eine Friedenspartei, aber unterstützen jetzt auch die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Und dann ist da natürlich auch noch die Atomfrage. Also eine Partei, die sich eigentlich gegründet hat aus der Anti-AKW-Bewegung, ist jetzt dafür, die Atomkraftwerke doch noch ein bisschen länger laufen zu lassen, beziehungsweise die grundsätzliche Möglichkeit dafür zu schaffen. Das sind alles total schwierige Fragen, mit denen sie irgendwie einen Umgang finden müssen. Und da wurde in ganz vielen Reden klar, wir haben uns das eigentlich anders gewünscht. Wir würden es eigentlich gerne ganz, ganz anders machen. Aber die Zeit ist nun mal schwer und es fällt uns auch schwer, so zu entscheiden. Aber es ist notwendig zu entscheiden. Das jetzt mal wirklich so grob zusammengefasst. Also Und ich finde auch an vielen Stellen ist ihnen da nicht unbedingt gelungen, diese Widersprüche, die sie zwischen den Grundsätzen, die sie haben und der tatsächlichen Politik, die sie betreiben, aufzulösen. Stichwort Rüstungsexporte an Saudi-Arabien etwa. Da haben Baerbock und Habeck ja gerade im Bundessicherheitskabinett einen Rüstungsexport genehmigt. Sagen sie jetzt, ja, konnten wir gar nicht anders machen, war ein Projekt der Vorgängerregierung und in europäischem Verbund und so. Das konnten wir gar nicht ablehnen. Aber jetzt im Antrag für den Parteitag, da beschließen wir, dass wir das in Zukunft nicht mehr wollen, also Rüstungsexporte. Exporte an Saudi-Arabien. Ist so ein bisschen widersprüchlich.
Und damit ist das dann für die Delegierten dann aber auch völlig okay? Oder gab es da auch irgendwie Widerstand zu hören und zu spüren?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, um welches Thema. Also der erste Tag, wo es ja um diesen Dringlichkeitsantrag Wirtschaft in Inflationszeiten ging und dann später um die Atomfrage, da wurde eigentlich kaum was diskutiert, weil die Antragskommission im Vorfeld schon ganz viele Änderungsanträge abgeräumt hat, indem sie modifizierte Übernahmen gemacht hat. Also das muss man sich vorstellen, Delegierte stellen einen Änderungsantrag und dann guckt die Antragskommission, ob man da nicht irgendwie einen Kompromiss finden kann, ob man den übernehmen kann, wenn man zum Beispiel einen Halbsatz wegstreicht. Manchmal werden auch ganze Änderungsanträge übernommen, weil es ohnehin nur so Halbsätze sind. Und da wird dann vorher oft schon geeint, sodass dann doch Dinge übernommen werden. Wenn dann aber der Antragsteller, die Antragstellerin nicht einverstanden ist, dann kommt am Ende was zur Abstimmung. Und das, da wurde eben bei diesen Themen im Vorfeld schon super viel geeint. Bei der Frage Außenpolitik, insbesondere Waffenexporte, Rüstung etc., da gab es ein bisschen mehr Sachen, die dann am Ende zur Abstimmung gekommen sind. Und am letzten Tag, da wurde das ja tatsächlich nochmal richtig interessant, beim Thema Klimapolitik, konkret mit Blick auf Lützerath. Da hat der Bundesvorstand ja einen Antrag eingebracht, der durch einen Änderungsantrag von Oliver Krischer, Umweltminister in Nordrhein-Westfalen, so verändert wurde, dass drin stand, dass dass Lützerath, also dieses Dorf beim Tagebau Garzweiler, eben nicht mehr zu halten ist. Das ist ja diese Einigung, die die NRW-Landesregierung gemacht hat mit RWE. Lützerath darf abgebaggert werden, aber dafür wird dann im westdeutschen Kohlerevier der Kohleausstieg vorgezogen auf 2030. So, Bundesvorstand hat vorgeschlagen, das genauso anzunehmen. Die Grüne Jugend hat einen Änderungsantrag gestellt, ein Räumungsmoratorium für Lützerath gefordert. Und da wurde richtig intensiv diskutiert. Da gab es auch eine Rede von Luisa Neubauer als geladener Gast, die den Grünen ihre Klimapolitik wirklich um die Ohren gehauen hat. Und am Ende war das eine sehr, sehr knappe Abstimmung. Da hat sich der Bundesvorstand durchgesetzt. Aber hier hat die Grüne Jugend echt ein bisschen, ja, Rambazamba gemacht und da kam dann tatsächlich mal ein bisschen Diskussion auf. Und ich finde, das hat auch gezeigt, dass eigentlich der grünen Parteiseele die Klimapolitik jetzt doch, das ist für die das wichtigste Thema am Ende ist.
Und wichtig bleibt für die Grünen natürlich auch das Thema Atomkraft bzw. Ausstieg. Da haben sich die Delegierten ja auf diesen vorher schon festgelegten Kurs auch geeinigt. Zwei Atomkraftwerke im Süden von Deutschland sollen weiter am Netz bleiben, zumindest bis zum nächsten Frühjahr.
Bleiben können.
Und eins soll definitiv vom Netz gehen, Ende des Jahres, das in Niedersachsen im Emsland. Jetzt legt sich heute, einen Tag später, an diesem Montag, beziehungsweise am Wochenende ist das auch schon durchgeschimmert, jetzt legt sich die FDP, der Koalitionspartner in der Ampel, genau bei diesem Thema quer und will deutlich mehr Atomkraftwerke am Netz. Warum kommt jetzt auf einmal dieser Streit hoch?
Naja, das ist ja nicht auf einmal. Das ist ja was, was sich schon seit Wochen abzeichnet. Also einmal im niedersächsischen Landtagswahlkampf war ja das ein ziemlich dominierendes Thema, wo auch die Landes-FDP klar auf den Weiterbetrieb von Emsland gesetzt hat. Und trotz des schlechten Wahlergebnisses in Niedersachsen hält die FDP hier an diesem energiepolitischen Kurs eben fest. Die sind der Überzeugung, dass der Vorschlag von Robert Habeck, eben nur zwei Atomkraftwerke in die Einsatzreserve zu schicken, im Notfall, dass der nicht reicht. Die wollen eine Laufzeitverlängerung bis mindestens 2024 für alle drei Atomkraftwerke und eben die Bestellung neuer Brennstäbe. Die FDP argumentiert damit, dass sie eben nicht nur auf diesen Winter gucken, sondern auf den nächsten Winter, in dem wir auch voraussichtlich wieder ein Energieproblem haben werden, weil wir ja über den Sommer auch die Gasspeicher wieder füllen müssen. Und sie wollen eben die Voraussetzungen schaffen, dass im kommenden Winter überhaupt kein Gas verstromt werden muss. Die Gasverstromung macht ja im Moment die Strompreise auch teilweise so hoch. Und sie setzen eben auch darauf, dass durch ein großes Angebot von Strom die Preise ein bisschen runtergehen. Wobei man da einschränkend sagen muss, wenn wir diese Atomkraftwerke jetzt wenn wir die Atomkraftwerke weiter betreiben würden, über den 31.12. hinaus würde das Stromangebot nicht steigen, sondern es würde an der Stelle einfach nur nicht weniger werden.
Und jetzt hat es in dieser Frage, also hier auf der einen Seite die FDP, auf der anderen die Grünen, gestern ein Dreiertreffen im Kanzleramt gegeben, wo dieser Streit beigelegt werden sollte. Was ist bekannt über dieses Treffen?
Dass es stattgefunden hat. Mehr nicht. Es ist tatsächlich im Moment, da halten sich alle sehr bedeckt, weil ihnen klar ist, dass die Situation sehr schwierig ist. Man muss dazu sagen, es gab ja im Grunde bei der Einigung auf den sogenannten Abwehrschirm, also die Finanzierungsgrundlage für die Gaspreisbremse, da gab es ja schon mal die schriftliche Verständigung darauf, dass die Bundesregierung es möglich machen will, die zwei süddeutschen Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen, also diese Einsatzreserve möglich zu machen. Da hat auch Christian Lindner zugestimmt. Er hat dann in der Pressekonferenz gesagt, dass die FDP das anders sieht. Man hatte dann, so ist zumindest die Sichtweise der Grünen, vereinbart nach der Landtagswahl in Niedersachsen im Kabinett im sogenannten Umlaufverfahren, also schriftlich, diese Einsatzreserve auf den Weg zu bringen, einen Kabinettsbeschluss herzustellen. Das hat die FDP dann nach der Landtagswahl nicht gemacht. Da werfen die Grünen der FDP vor, sich nicht an die Vereinbarung gehalten zu haben. So unterstehen wir jetzt. Jetzt muss irgendwie eine Einigung gefunden werden zwischen den Regierungspartnern, weil natürlich auch die Zeit davonläuft. Eigentlich muss das Ding in dieser Woche in den Bundestag, damit das gesetzlich alles noch zeitlich funktioniert, weil beispielsweise auch ISA 2 jetzt im Oktober nochmal repariert werden muss. Die berühmte Ventilleckage, über die ich hier im Podcast ja auch an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen was berichtet habe. Also da drängt ganz einfach die Zeit. Man muss auch die Bundesländer mit ins Boot holen. Also der Bundesrat muss auch noch darüber abstimmen. Und deshalb ist jetzt eigentlich allen klar, da muss irgendwas passieren. Heute soll es nochmal wieder ein Treffen geben in diesem Dreier Format. Wann ist auch unklar. Also wir sprechen jetzt am Nachmittag miteinander. Kann sein, wenn jemand diesen Podcast erst morgen früh hört, am Dienstagmorgen, dass es inzwischen ein Treffen gegeben hat, vielleicht auch schon eine Einigung. Wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Also ausnahmsweise wäre ich ganz froh, wenn ein Gespräch morgen früh schon wieder überholt wäre.
Mhm. Wäre eine Möglichkeit, dass Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hier ein Machtwort spricht und sagt, so und so machen wir das jetzt, also dass er seine Richtlinienkompetenz ausübt?
Nö, das glaube ich nicht. Also das liegt auch daran, dass die SPD in dieser Koalition auch noch eine Rolle spielt. Und auch wenn viele sagen, die entwickelt sich langsam auch so ein bisschen zum Kanzlerabnickverein, so ist es ja nicht. In der Atomfrage steht die SPD tendenziell eher an der Seite der Grünen. Also es ist jetzt nicht nur die Grünen versus die FDP, sondern die SPD ist halt auch noch im Boot. Und da gibt es auch viele, die sagen, nee, also mehr als diese Einsatzreserve, das machen wir nicht mit. Neue Brennstäbe, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Da ist zu nennen etwa Matthias Mirsch, der ja auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Da ist Nina Scheer als Klimapolitikerin der SPD. Die haben alle signalisiert, dass sie mehr als die Einsatzreserve nicht mitmachen wollen. Also selbst wenn Olaf Scholz sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ha, wir kaufen jetzt neue Brennstäbe. Ich bin nicht sicher, ob er das in seiner Fraktion durchbekäme. Und das ist ja am Ende dann auch noch ein entscheidender Faktor. Die Fraktionen müssen im Bundestag dem Ganzen zustimmen. Und da muss man dann eben die Politikerinnen und Politiker auch mit ins Boot holen. Ne?
Und könnte es denn sein, dass die Koalition an dieser Frage zerbricht?
Nö, das kann ich mir nicht vorstellen. Also A, wir befinden uns einfach gerade in einer wahnsinnigen Krisensituation. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Auswirkungen auf unser Leben hier in Deutschland in vielfacher Hinsicht. Und da jetzt die Regierung kippen zu lassen in so einer Krisensituation, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht erlebt haben, das möchte ich mal sehen, wie die entscheidenden Parteien dann bei der nächsten Wahl abschneiden. Das gilt insbesondere für die FDP, die jetzt gerade in Niedersachsen auch aus dem Landtag rausgeflogen ist, in diesem Jahr in Landtagswahlen schon zwei Regierungsverantwortung verloren hat. Wir erinnern uns alle noch an Christian Lindners Absage der Jamaika-Sondierung, lieber nicht regieren als falsch regieren. Das haben ihm viele Wählerinnen und Wähler nachhaltig übel genommen tatsächlich. Das ist ja eine Analyse der Partei. Und wenn die FDP an dieser Stelle eine Bundesregierung platzen lassen würde, in solchen Krisenzeiten, na, das möchte ich sehen, dass sie bei der nächsten Wahl wieder in den Bundestag kommen.
Okay, Ann-Kathrin, dann wie könntest du dir einen Kompromiss vorstellen? Eine Einigung?
Gar nicht. Ich finde es tatsächlich im Moment sehr, sehr schwer, weil die Grünen mit ihrem Parteitagsbeschluss ja rote Linie ist das falsche Wort. Also die Grünen haben aus ihrer Sicht ein Kompromissangebot gemacht, das steht, und dass sie nicht weitergehen wollen, das haben sie seit Wochen klar gemacht. Die FDP ist an dieser Stelle quasi in Fundamentalopposition und möchte etwas, was die Grünen nicht mitgehen können an der Stelle. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann holt man zumindest noch das AKW Emsland irgendwie mit in den Streckbetrieb oder so, aber das ist laut Parteitagsbeschluss eigentlich nicht möglich bei den Grünen. Dann würden die Grünen in Niedersachsen, die damit Wahlkampf gemacht haben, auch ein enormes Glaubwürdigkeitsproblem bekommen. Und am Ende das, was die FDP ja will, also einen maßgeblichen Einfluss auf die Preisgestaltung und die Netzstabilität, würde nur das AKW im Emsland im Streckbetrieb ehrlicherweise ja auch nicht leisten. Also ich kann mir ganz schwer vorstellen, wie dabei irgendwas Gutes rauskommen soll, bei dem alle irgendwie gesichtswahrend rauskommen, was praktisch umsetzbar ist. Das ist ja auch noch ein Faktor, über den wir gar nicht gesprochen haben an dieser Stelle. Das ist am Ende ja nicht nur eine politische Frage. Das ist auch vielfach eine technische Frage mit den ganzen Details. Ich sage nur Stichwort Sicherheit der AKW, die seit vielen Jahren ausstehende periodische Sicherheitsüberprüfung, die auch mal gemacht werden müsste bei einer Laufzeitverlängerung. Und dann spielen ja auch noch unternehmerische Fragen eine Rolle. Man kann die AKW-Betreiber ja nicht zwingen dazu, dass sie ihre Kraftwerke länger laufen lassen. Und wie da die Bereitschaft ist, tatsächlich bei einer Laufzeitverlängerung, ob da nicht unter Umständen dann auch die neuen Brennstäbe vom Staat bezahlt werden müssten, was dann auch nochmal Millionen Investitionen bedeuten würde. Also da sind viele, viele Fragen ungeklärt.
Muss aber alles geklärt werden im Laufe dieser Woche. Irgendetwas sagt mir an Kathrin, dass wir da in den nächsten Tagen nochmal drüber sprechen müssen.
Ich befürchte es.
Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank.
Gerne.
Aufrichtig und mit bestem Willen bestehen wir auf eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan.
Der chinesische Präsident Xi Jinping hat da gestern den Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas eröffnet. Mit einer zweistündigen Rede und mit einigen markigen Ansagen, wir haben es gehört, an Taiwan, an die USA und an den Rest der Welt insgesamt. Solche Parteitage in China, die sind Mega-Events. Ich habe unseren Korrespondenten in Peking, Benjamin Eisel, vorhin gefragt, was da eigentlich genau passiert.
Ja, der findet nur alle 5 Jahre statt und ist das wichtigste politische Ereignis in China. Denn dort werden die Leitlinien der Politik festgezurrt. In China gibt es ja nur eine bedeutende Partei, das ist die Kommunistische Partei, die gleichzeitig immer die Regierung stellt. Und was die Partei entscheidet, das ist dann eben die Politik. Und so werden hier die Leitlinien für die Politik, für die Wirtschaftspolitik, für die kommenden 5 Jahre festgelegt. Und zu Beginn des Parteitags gibt es ja auch immer eine Rede des Generalsekretärs, des Parteichefs, in dem Fall Xi Jinping. Der trägt dann seinen Arbeitsreport vor und blickt zurück auf die vergangenen 5 Jahre und gibt so einen kleinen Ausblick auf die kommenden 5 Jahre. Und bei diesen Parteitagen wird eben die gesamte Führungsspitze der Kommunistischen Partei und damit auch die chinesische Führungsspitze gewählt. Zum einen wird das Zentralkomitee gewählt, das sind ungefähr 200 feste Mitglieder. Dann wird das Politbüro gewählt, das ist so der engste Kern der Entscheidungsträger. Und aus diesem Politbüro, das Politbüro hat so ungefähr, derzeit hat es 25 Mitglieder, bis auf eine Person sind alles Männer, also es gibt eine Frau, 24 Männer. Und dann gibt es noch den ständigen Ausschuss des Politbüros. Und das ist dann die alleroberste Spitze. Da ist dann auch Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, mit dabei. Das sind derzeit 7 Personen und das sind auch alles Männer. Und all diese Positionen, die werden jetzt neu gewählt.
Und Benjamin, wir sehen, wenn ich im Fernsehen Berichte sehe über diesen Volkskongress, dann sehe ich immer diese immer wieder gleichen ikonischen, könnte man fast schon sagen, ikonischen Bilder von dieser großen Halle. Vorne steht jemand und redet und dann ist da dieses Plenum mit den Hunderten oder ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es auch Tausende von Männern und Frauen, alle gleich gekleidet, alle sitzen da sozusagen in Reihe und Glied. Was machen diese Menschen dort eigentlich? Haben die tatsächlich irgendetwas zu sagen und studieren wirklich ihre Akten und Unterlagen oder sind die alle nur da, um irgendwann die Hand zu heben und Ja zu sagen?
Die sind da, um den ganzen politischen Prozess in China zu legitimieren. Die Entscheidungen werden dort nicht getroffen. Die Entscheidungen, die werden in der Spitze getroffen. Die Entscheidungen werden getroffen im Politbüro, im ständigen Ausschuss des Politbüros. Aber die werden nicht von den Delegierten des Parteitags beschlossen. Die sind tatsächlich nur da, um diese Entscheidungen, die längst getroffen sind, abzunicken, zu legitimieren.
Und in diesen verschiedenen Gremien, die du schon genannt hast, Zentralkomitee, Politbüro, ständiger Ausschuss, wird da noch, ich sag mal, kontrovers über Politik diskutiert oder gibt es da sozusagen nur die eine Meinung, die Meinung des Parteichefs?
Es ist extrem schwierig, das zu beurteilen, weil wir einfach nicht reinblicken können. Wir sehen ja auch nicht, was auf dem Parteitag passiert beispielsweise. Es ist, wie alles in China, was die oberste politische Ebene betrifft, sehr intransparent. Es wird auch manchmal als Blackbox bezeichnet, weil man einfach nicht reinschauen kann. Das ist das eine. Man weiß aber aus vergangenen Jahren, aus den vergangenen Jahrzehnten, dass es doch auch immer wieder Machtkämpfe gab innerhalb dieser Führungsgremien, dass es dort verschiedene Lager gibt, beziehungsweise gab, die sich dann gegenseitig auch Posten zugeschachert haben. Da gab es Machtkämpfe, da gab es Verteilungskämpfe um Posten. Das ist wohl nicht mehr so, weil Xi Jinping einfach sehr viele Gegner aus dem Weg geräumt hat. Unter anderem hat er ja eine sehr große Antikorruptionskampagne gestartet. Es gab sehr viel Korruption in China, als er vor 10 Jahren sein Amt angetreten hat, auch in der Partei. Es gab da große Saufgelage und es gab viel Bestechung und dagegen ist er eben sehr hart vorgegangen und er hat im Zuge dieser Antikorruptionskampagne sehr viele Gegner aus dem Weg geräumt. Es gibt sicher noch Lager, es gibt sicher noch andere Meinungen. Es ist aber deutlich weniger geworden als früher und es ist davon auszugehen, dass die meisten Entscheidungen doch durch ihn getroffen werden.
Okay, dann sind wir direkt.
Beziehungsweise durch den engsten Führungszirkel.
Dann sind wir, Benjamin, direkt bei der wichtigsten Person auf diesem Parteitag, Parteichef, Präsident Xi Jinping. Der will auf diesem Kongress seine Macht festigen, seine Macht in der Partei und seine Macht in China. Was hat er vor?
Das hat er ja schon die letzten 10 Jahre getan. Also er hat ja sukzessive seine Macht ausgebaut, hat China immer restriktiver regiert, hat Kontrollelemente eliminiert im Land und hat die Partei und das Land auf sich zugeschnitten. Es ist extrem schwer vorherzusehen, was er machen will. Das hat er auch gestern in seiner Rede vielleicht nur zum Teil anklingen lassen, aber klare Pläne hat er da nicht präsentiert. Klar ist, er möchte an der Macht bleiben. Er möchte eine weitere Amtszeit haben. Er möchte nochmal 5 Jahre und vielleicht auch noch mehrere weitere Amtszeiten als Parteichef haben und dann damit auch als Staatschef. Aber was er konkret plant, das ist nicht zu sagen. Es gibt Vermutungen, dass er seine Macht nochmal in der Partei stärken will, indem er bestimmte Passagen in die Verfassung der Partei einbringt, die auf ihn zugeschnitten sind. Und er bricht Konventionen, insofern, dass zum Beispiel es ein Alterslimit gab in der Kommunistischen Partei. Mit 68 Jahren war eigentlich Schluss. Xi Jinping ist jetzt 69 Jahre und er möchte nochmal Parteichef werden. Damit bricht er eine Tradition. Dann möchte er nochmal Staatschef werden. Das ging eigentlich nur bislang 2 Amtszeiten, 10 Jahre. Dazu hat er extra die Verfassung ändern lassen und möchte sich dann kommendes Jahr im Frühjahr auf dem Nationalen Volkskongress, dem chinesischen Scheinparlament, da wird auch nur abgenickt, dann eben für diese 3. Amtszeit als Staatschef auch bestätigen lassen.
Und gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass das nicht gelingen könnte, dass ihm da Gegenwind aus welcher Richtung auch immer ins Gesicht bläst?
Es gibt immer wieder Gerüchte hier in China, es gibt Gerüchte im Ausland. Ich halte diese Gerüchte aber wirklich nur für Gerüchte. Ich glaube nicht, dass er da eine ernsthafte Opposition zu erwarten hat oder dass er da Schwierigkeiten haben wird, sich in diesem Posten bestätigen zu lassen. Da hat er einfach in den vergangenen 10 Jahren ja zu gute Arbeit geleistet, um eben darauf hinzuarbeiten, dass er dafür eine 3. Amtszeit bestätigt wird.
Jetzt haben wir, Benjamin, heute aus Peking die Meldung bekommen, dass genau zum Zeitpunkt dieses Parteitags eigentlich ja die Veröffentlichung einiger wichtiger Wirtschaftsdaten aus China geplant war. Und das wurde jetzt verschoben. Worauf könnte das hindeuten, dass diese Zahlen jetzt erstmal nicht veröffentlicht werden?
Es sind am Freitag schon mal Wirtschaftsdaten verschoben worden. Jetzt sollten eigentlich morgen am Mittwoch die Quartalszahlen für die Wirtschaft kommen, für das Bruttoinlandsprodukt. Die sind verschoben worden. Das ist sehr ungewöhnlich. Das passiert normalerweise nicht. Normalerweise werden die zum geplanten Zeitpunkt auch bekannt gegeben. Ich kann es mir nicht erklären. Es gab heute eine Pressekonferenz im Rahmen des Parteitags. Da hieß es mit Wirtschaftsfokus, diese Pressekonferenz, da hieß es ja, es läuft ganz gut. Natürlich gibt es Probleme, aber es ist alles im Plan. Die Wirtschaft wächst. Kurz danach wurde dann bekannt, dass die Wirtschaftsdaten nicht bekannt gegeben werden sollen. Vielleicht sind sie nicht so gut, dass man die während des Parteitags bekannt geben will. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da auch ratlos.
Was ist denn bekannt über den Zustand der chinesischen Wirtschaft in diesen Tagen?
Bekannt ist, dass es nicht so gut läuft. Die Staats- und Parteiführung hatte ja anvisiert ein Wirtschaftswachstum von 5% in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Das ist inzwischen allen klar, dass das nicht erreicht werden kann. Denn wir haben in China immer noch die Null-Covid-Politik. Das heißt, bei kleinsten Ausbrüchen wird radikal vorgegangen mit Lockdowns von ganzen Städten. Wir hatten ja Shanghai im Frühjahr 2 Monate im harten Lockdown. Und diese Lockdowns, die gibt es weiterhin, wenn es Ausbrüche gibt. Manchmal nur 5, 6, manchmal ein paar 100 Fälle. Dann werden ganze Städte, Millionenstädte dicht gemacht. Die Leute dürfen nicht mehr raus, die Fabriken werden dicht gemacht, Lieferketten werden unterbrochen. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf die Wirtschaft. Dann gibt es noch weitere Probleme. Die Immobilienbranche in China, immer ein sehr starker Wachstumstreiber, hat immer sehr viel dazu beigetragen, dass wir ja stabile Wachstumszahlen hatten in China. Die ist überschuldet, die steckt auch extrem in der Krise. Es werden weniger Wohnungen gebaut, es wird weniger investiert, die Leute kaufen weniger Wohnungen. Ist auch klar, in einem so unsicheren Umfeld, wenn man vielleicht gar nicht weiß, ob man morgen vor die Tür gehen darf, wenn man wieder in einem Lockdown ist, wenn man nicht weiß, ob man vielleicht seinen Job verliert, wenn man weniger Geld verdient, natürlich überlegen sich da die Leute zweimal, ob sie eine Wohnung kaufen. Das ist das zweite Problem. Und dann haben wir natürlich die Weltlage. Also die Weltwirtschaft steht ja auch nicht besonders gut da. Wir haben steigende Energiepreise. Wir haben diesen Wettbewerb zwischen den USA und China. Und die Vereinigten Staaten haben jetzt kürzlich einen Exportstopp verhängt für Mikrochips, für ganz hochleistungsfähige Mikrochips. Die dürfen jetzt nicht mehr nach China geliefert werden. China ist aber extrem angewiesen auf den Import dieser Mikrochips. China versucht zwar seit Jahren unabhängiger zu werden von solchen Technologieimporten, aber sie schaffen es einfach noch nicht, diese ganz hochleistungsfähigen Halbleiter selbst zu produzieren. Und das wird die chinesische Hochtechnologieindustrie hart treffen. Die Amerikaner sagen, naja, ihr produziert damit Waffen, ihr produziert damit Abhörtechnologie, um uns auszuspionieren. Deswegen stoppen wir das. Das wird der chinesischen Wirtschaft, ich glaube, das ist noch gar nicht so ganz absehbar, weil dieser Bann, dieser Exportbann noch ganz frisch ist, was das alles bedeutet. Aber ich denke, dass das China sehr hart treffen wird.
Benjamin, jetzt haben wir eine ganze Menge darüber gesprochen, was in China selbst gerade los ist. Was können wir denn auf diesem Parteitag erwarten in puncto Außenpolitik? Was hat China vor?
China ist in den vergangenen Jahren ja immer mächtiger geworden. China betrachtet sich als große Regionalmacht und Xi Jinping hat diesen Anspruch auch nochmal klar gemacht in seiner Rede. China ist ein Global Player, möchte ein Global Player sein. Die Ansprüche auf Taiwan sind nochmal bestärkt worden. Da hat Xi Jinping auch nochmal gesagt, sollte es keine friedliche Vereinigung geben, dann ist man bereit, Gewalt einzusetzen. Die USA auf der anderen Seite sagen, Joe Biden, der US-Präsident, sagt, die USA sind bereit, Taiwan zu verteidigen. Also da haben wir schon mal einen ganz großen Konflikt. Und ansonsten haben wir natürlich China als strategischen Partner Russlands. Nach wie vor verurteilt China die Staats- und Parteiführung nicht den Krieg in der Ukraine, sondern steht an Russlands Seite, importiert günstig Energie von Russland, finanziert natürlich damit auch den Krieg indirekt mit. Ja, und wir haben diesen großen Wettbewerb zwischen den USA und China und Europa ist irgendwo dazwischen. Also es ist kompliziert.
Und es bleibt kompliziert. Auf jeden Fall wird da gerade einiges festgezurrt auf dem Parteitag der KP in China. Benjamin Eisel hat uns das erklärt. Vielen Dank, Benjamin.
Sehr gerne.
Der Parteitag der KP in China und der Ampelstreit um die Atomkraftwerke. Das war's hier bei uns an diesem 17. Oktober 2022. Für Lob und Kritik sind wir immer zu erreichen. Der Tag@deutschlandfunk.de ist und bleibt unsere E-Mail-Adresse. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.